Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Bärbel Heide-Uhl. Von Hause aus bin ich Politikwissenschaftlerin und arbeite jetzt ungefähr seit eigentlich inzwischen schon 31 Jahren in der europäischen Politik gegen Menschenhandel. Das ist so mein Brotberuf. Seit 2 Jahren bin ich engagiert bei RASAM. RASAM ist die belarussische Gemeinschaft hier in Deutschland, also die Diaspora-Organisation von exilierten und dissidentischen Belarusinnen und Belarussen. Da war ich jetzt im letzten Jahr erstmals am Anfang engagiert im erweiterten Vorstand und seit im Februar wurde ich gewählt als zweite Vorsitzende. Da habe ich mich sehr gefreut, auch über das Vertrauen der Mitglieder, weil ich selber überhaupt keinen biografischen Hintergrund mit Belarus habe. Hat mich aber nicht davon abgehalten zu kandidieren, weil für mich ist auch RASAM eine deutsche, es ist ein deutscher Verein und für mich ist es wichtig, dass die Arbeit der belarussischen Diaspora auch in der deutschen Gesellschaft ankommt und ich sehe mich da auch so als Brückenbauerin. Als RASAM Vorsitzende oder zweite Vorsitzende oder auch als Mitarbeiterin im erweiterten Vorstand vertrete ich auch RASAM in der neu gegründeten Deutschen Koalition gegen transnationale Repression. Wir haben uns im letzten August gegründet. Das ist ein Zusammenschluss, bis jetzt noch ein sehr loser Zusammenschluss, aber sehr engagiert zusammenarbeitender Zusammenschluss von verschiedenen Diaspora-exilierten Communities und auch Menschenrechtsorganisationen hier in Deutschland. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen transnationale Repression zu arbeiten, was natürlich bedeutet erstmal Austausch oder ich würde sogar sagen an allererster Stelle Solidarität. Die bedeutet auch Austausch untereinander, dass wir Fälle von nationaler Repression untereinander austauschen, dass wir versuchen, das Thema auf die politische Agenda zu bringen, dass wir es auch in die Öffentlichkeit, in die deutsche Öffentlichkeit tragen möchten. Und vor allen Dingen ist es wichtig für uns, dass wir uns einsetzen, dass Fälle, die wir auch in unserer Gruppe haben, dass die besser, die Menschen, denen die Opfer von transnationaler Repression sind, dass sie auch Unterstützung und Beratungsstrukturen bekommen, dass ihre Fälle ernst genommen werden, dass sie auch von den deutschen Sicherheitsbehörden ernst genommen werden. Das erstmal nur so weit. Wir kommen ja im Laufe des Gespräches noch mehr zu dem Thema transnationale Repression. Ich möchte nochmal zurückgehen zu RASAM und unserer Arbeit. Wir bieten an Unterstützung und auch für Verfolgte und für Geflüchtete aus dem Lukaschenka-Regime hier in Deutschland. Und das ist auch schon so die Grenze zu transnationaler Repression, weil viele werden auch hier weiter mit dem Thema und von transnationaler Repression bedroht. Da bieten wir Unterstützung an. Sehr viel auch natürlich im Bereich von Aufenthaltstiteln. Jetzt läuft der Paragraph 24 ab für Belarusinnen und Belarussen, die über die Ukraine geflohen sind. Die hatten denselben Aufenthaltstitel wie geflohene Ukrainerinnen. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer wurde es jetzt verlängert, für Belarussen und Belarusinnen nicht. Die müssen jetzt Asyl beantragen. Da haben wir gerade viel zu tun. Aber auf der positiven Seite, wir fördern auch die belarussische Sprache und Kultur, weil ja Belarus zunehmend einer schleichenden Russifizierung unterworfen ist, Lukaschenka eigentlich das Belarussische aus dem öffentlichen Raum immer mehr verdrängt, sodass wir das hier weiter fördern. Dazu haben wir Residenzprogramme für verfolgte Künstlerinnen. Es gab gerade letzte oder vor 2 Wochen, und das wird es wahrscheinlich auch im Mai noch geben, eine wunderbare Ausstellung hier in Berlin in der Nähe des Treptower Parkes zum Thema Exilkunst. Da haben viele Künstlerinnen und Künstler aus Belarus, die in unseren Residenzprogrammen Kunst geschaffen haben, dort die Möglichkeit, die Kunst auszustellen. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das ist im Hotel Continental. Wir haben Kulturfestivals, zum Beispiel Minsk und Minga. Und wir haben eine ganz starke Vernetzung von Belarus, von unserem Verein in den einzelnen Bundesländern. Viele sehr aktive Ländergruppen. Und so dass wir versuchen, in allen Bundesländern in der Bundesrepublik aktiv zu sein für die belarussische Sprache und belarussische Kultur. Wir haben Demokratieprogramme, das werden wir auch noch weiter ausarbeiten. Wir setzen uns ein für die Wahrnehmung von Belarus, von dem Regime in Belarus. Wir unterstützen politische Gefangene und deren Familie. Das ist auch ein wesentlicher Kern unserer Arbeit. Und wir versuchen, Belarus hier auch und die Autokratie auf der politischen Agenda zu halten hier in Deutschland. Nur ein Beispiel dafür, wir haben im letzten Jahr eine Wanderausstellung eröffnet, hier sogar im Bundestag, über den belarussischen Friedensnobelpreisträger Aleš Bjalecki. Die Ausstellung hieß I'm not afraid, let them be afraid. Das war dieser berühmte Ausspruch von ihm. 2022 den Friedensnobelpreis bekommen, ist aber leider immer noch inhaftiert. Und zwar so wie viele politische Gefangene ohne Möglichkeit nach außen zu kommunizieren. Wir wissen überhaupt nichts über seinen derzeitigen Zustand. Und das ist aber diese Form von Isolationshaft, die viele der belarussischen Demokratieaktivistinnen und Aktivisten in der Situation sind. Viele, Maria Kalesnikava ist auch ein berühmtes Beispiel, die in diesen Straflagern sitzen. Vielleicht noch ein Hintergrund zu mir, warum ich überhaupt zu Belarus arbeite, ist, ich habe im Zuge meiner 30-jährigen Aktivität in der europäischen Menschenhandelspolitik, habe ich viel in Mittel- und Osteuropa gelebt und gearbeitet. Ich habe für die OSZE in der Feldmission in Belgrad gearbeitet, war dann jahrelang im OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte in Warschau, habe dann für die Europäische Kommission in den EU-Erweiterungsländern gearbeitet. Also ich habe in der Türkei gearbeitet, in Rumänien, in Kroatien, in Bulgarien. Auch für die Europäische Kommission war ich Anfang der Nullerjahre mal für 2 Monate in Belarus. Sollte damit mit 2 Kolleginnen eine Strategie ausarbeiten, wie man Menschenhandel in Belarus bekämpfen kann. Und da hatten wir viel auch, war unser Ansprechpartner natürlich vor Ort auch das belarussische Innenministerium. Und die haben dann einen Kollegen und mir angeboten, dass wir uns mal das Straflager für Frauen in Gomel im Südbelarus ansehen können. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum sie auf die Idee gekommen sind, aber wir haben natürlich dankend angenommen und haben uns, das sind dann in dieses Straflager, durch das Straflager geführt worden. Man muss heute sagen, in diesem Straflager sitzen alle weiblichen Dissidentinnen, da sitzt auch jetzt Maria Kalesnikava und also viele andere. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so ein grässliches Straflager gesehen. Ich habe noch nie so viele, so diese alten Gulag-Style-Lager gesehen. Und ich wurde da durchgeführt und zwischen den Baracken, es war auch mitten im Winter, die Angst der Frauen, der Gefangenen, die immer so in 4er-Kolonnen zwischen den Baracken hin und her geschickt wurden, von Zwangsarbeit, die sie dort leisten müssen. Und dann diese überfüllten, schrecklichen Schlafsäle, in denen viel zu viele Frauen in viel zu engen Raum nächtigen müssen. Der Gestank, die hygienischen Zustände, das hat sich so in mein Hirn gefräst, dass seitdem Belarus mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich dann in den letzten, im Sommer 2020, sehr, sehr begeistert, mit großer Begeisterung die friedlichen Demonstrationen, diese Hunderttausenden von Menschen, die auf die Straßen gegangen sind, nachdem Lukaschenka die Wahl gefälscht hatte. Und mit Begeisterung, und dann wurden die auch noch von 3 Frauen angeführt. Und ich habe gedacht, jetzt müsste ganz Europa aufstehen und zujubeln und mit einer Begeisterung das beobachten. Das ist leider nicht passiert. Und dann ist es, wie wir alle wissen, dann in ein unglaublich bis dahin nie dagewesene Terrorregime und Folterregime gekippt, sodass die Menschen verhaftet wurden, in die Gefängnisse gebracht wurden, nach ein paar Tagen mit gebrochenen Knochen, ganz blau geschlagen, wieder entlassen worden sind und andere aber dann für jetzt ein Jahrzehnt, wie Maria Kalesnikava oder Aleš Bjalecki und viele andere in Jahrzehnten in diese Straflager verschickt worden und da eben jetzt weiter gefoltert werden. Im Zuge dessen habe ich mir dann gedacht, habe ich dann gesucht, wie kann ich mich engagieren, und so habe ich den Weg zu RASAM gefunden und die mich dann mit offenem Herzen auch aufgenommen haben, und seitdem bin ich da sehr engagiert.
Liebe Bärbel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast bist heute im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung. Du warst zu Gast vor kurzem auch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, als wir unser Menschenrechtsforum in Cadenabia am Comer See in der ehemaligen Ferienresidenz des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, durchgeführt haben mit 35 Expertinnen und Experten der internationalen Menschenrechts-Community, sehr viele Belarus-Experten und auch Belarusinnen, Belarusen, die dort teilgenommen haben. Und wir haben uns auch da schon über die sehr, sehr furchtbare Menschenrechtssituation in Belarus intensiv unterhalten und auch über das Thema transnationale Repression, die durch Belarus und viele andere Länder, die auch dort vertreten waren, in dem Menschenrechtsforum der Konrad-Adenauer-Stiftung, haben wir auch dieses Thema transnationale Repression schon diskutiert. Deshalb freue ich mich, dass wir das heute auch im Podcast aufgreifen. Beide Themen, sowohl die Situation in Belarus und die transnationale Repression, die durch Belarus und viele andere Länder auch in Deutschland ausgeübt wird. Du hast mich interessanterweise, da war der Koalitionsvertrag noch praktisch druckfrisch, hast du mich darauf hingewiesen, dass erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in der 21. Legislatur, also 20 Legislaturen, gab es Koalitionsverträge, ohne dass die transnationale Repression thematisiert wurde. Aber in der 21. Legislatur haben sich SPD und die Unionsparteien darauf verständigt, das Thema konkret angesprochen. Ich zitiere einmal aus dem Koalitionsvertrag: Transnationaler Repression durch autoritäre Staaten in Deutschland werden wir wirksam begegnen. Zitat Ende. Das ist ja eine Ansage. Du bist für RASAM Mitglied der immer noch sehr jungen Koalition gegen transnationale Repression. Was erwartet ihr nach so einem deutlichem Statement denn als Koalition von der neuen Bundesregierung, wenn es um das Thema transnationale Repression bekämpfen geht?
Ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das Wort, der Begriff in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen wurde. Also was wir uns wünschen, ist, dass sich der derzeitige Status quo sehr extrem verbessern sollte. Also im Moment, wenn wir sehen, was wir im Moment haben, also wir haben keine dezidierten Mechanismen und institutionell angebundene Ansprechpersonen in der Bundesregierung, wenn es um Fälle von transnationaler Repression geht. Es gibt keine Unterstützungsstruktur für Opfer von transnationaler Repression, also die sich wirklich Beratungsstellen, die sich darauf spezialisiert hätten. Die Opfer von transnationaler Repression werden nach wie vor allein gelassen. Sie haben keine psychologische Beratung, keine rechtliche Beratung und so weiter. Also wir hoffen, dass sich das verändern wird. Auch ist transnationale Repression noch keine Kategorie bei Entscheidungsträgern, zum Beispiel im Zuge eines Asylverfahrens im BAMF und Sicherheitsbehörden. Gerade wenn transnationale Repression sich unterhalb der Grenze von Strafrecht befindet, was aber nicht weniger zermürbend und beängstigend für die Betroffenen sein kann, werden solche Fälle in Asylanträgen nicht berücksichtigt. Es gibt im Innenministerium zwar einige Beamte, die schon auch transnationale Repressionen in ihren Portfolios haben, aber auch da kümmern sie sich vor allen Dingen um so exponierte Fälle und nicht so um die allgemeinen Fälle, die viel mehr betreffen, aber die vielleicht nicht gerade mit einem Mord enden, wie vor einigen Jahren hier im Tiergarten. Und vielleicht auch am wichtigsten ist der Bundesverfassungsschutz hat vor einigen Jahren eine, damals hieß es noch Hotline, inzwischen hat das eher runtergestuft zu einer Meldestelle für Fälle von transnationaler Repression. Und die haben wir auch als Koalition kritisiert, weil sie sehr starken Mangel an Sprachkompetenz hat. Außerdem wird die betroffene Person, die dort anruft und ihren Fall meldet, nicht darüber informiert, was jetzt eigentlich als nächstes mit ihrem Fall passiert, wie der Informationsfluss weiterläuft, wie sie sich zu verhalten hat. Also man ruft da eigentlich nur an, meldet einen Fall von transnationaler Repression und wird dann im Unklaren zurückgelassen. Also das ist natürlich überhaupt nicht ausreichend für diese massive Form von Gewalt, die viele Menschen in der Diaspora und im Exil hier, der sie ausgesetzt sind. Als letztes noch, der Bundes Verfassungsbericht, der letzte, hat zwar transnationale Repression auch erstmalig erwähnt, aber dann nur in den jeweiligen Ländersektionen. Was wir uns wünschen, ist transnationale Repression als übergeordnetes Konzept in den Behörden, in den Koordinierungen zwischen den Ressorts, in den Berichten und natürlich auch in der Schutzunterstützung und Schutzstruktur. Und das hoffen wir uns jetzt, dass das in der neuen Regierung, dass sie sich dem annimmt und dem widmet.
Das ist auch gerade in den Vereinigten Staaten ein Thema. Die USA haben ja auch sehr wertvolle Menschenrechtsberichte in jedem Jahr. In diesem Jahr werden die wahrscheinlich verspätet im Mai und gekürzt im Mai erst erscheinen. Aber im letzten Jahr wurde auch darüber diskutiert, eben dieses Thema transnationale Repression als Kapitel in diese Menschenrechtsberichte in den Vereinigten Staaten aufzunehmen. Von daher, die Debatte ist international. Dieses Thema wird international viel stärker gesehen. In Deutschland haben wir eigentlich traditionell eine andere Perspektive gehabt, weil wir zwei Diktaturen überwunden haben. Wir feiern in diesem Jahr 35 Jahre friedliche Revolution, Mauerfall und deutsche Einheit und 80 Jahre Kriegsende. Das heißt, wir haben vor 35 Jahren und vor 80 Jahren in Deutschland zwei furchtbare Diktaturen beendet, überwunden, sind befreit worden vor 80 Jahren von einer furchtbaren Diktatur. Und beide Diktaturen waren auch dafür bekannt, dass sie viele Zehntausende, Hunderttausende vertrieben haben, ins Ausland vertrieben haben und auch dort verfolgt haben. Im Grunde haben wir also auch schon eine Historie der transnationalen Repression, die damals aber von deutschen Repressivorganen ausgeübt wurde und auch oft mit Mord endete. Darum wird es heute aber nicht gehen. Wir sprechen heute über die aktuelle Situation und da haben wir tatsächlich mit einer anderen Situation zu tun, dass viele Länder in Deutschland Exilanten aus ihren Ländern verfolgen, bis hin zur Tötung und Entführung. Das Thema ist im letzten Jahr wirklich plötzlich viel, viel intensiver diskutiert worden. Im politischen Berlin hat man das auch daran gesehen, dass zwei kleine Anfragen an die Bundesregierung gestellt wurden. Die eine von der Unionsfraktion und die andere von der FDP zum Ende der Legislatur. Also vor genau einem Jahr hatte die Unionsfraktion eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt zum Thema transnationale Repression gegenüber ausländischen Staatsbürgern in Deutschland. Wie wichtig das Thema ist, kommt schon in der Vorbemerkung, im einleitenden Satz der Vorbemerkung der fragestellenden Unionsfraktion zum Ausdruck. Ich zitiere, transnationale Repression stellt ein globales Problem für den Schutz von Grundrechten und Sicherheit dar. Zitat Ende. Eine weitere kleine Anfrage hatte zum Ende der 20. Legislatur, wie gesagt, die damals noch im Bundestag vertretene FDP gestellt, zum Thema transnationale Repressionen durch die Regierung der Volksrepublik China. Auch hier möchte ich einmal aus der Vorbemerkung der fragestellenden FDP einen zentralen Satz zitieren. Zitat, transnationale Repressionen stellen einen gravierenden Eingriff in die staatliche Souveränität der Bundesrepublik Deutschland dar und bedrohen die Menschenrechte und die nationale Sicherheit auch in Deutschland. Das sind zwei sehr, sehr starke Statements. Ist das Thema transnationale Repression deiner Meinung nach nun endlich auch in der deutschen Politik angekommen und die Gründung der Koalition gegen transnationale Repression in Deutschland im vergangenen Jahr also genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, um hier den politischen Diskurs konstruktiv zu beeinflussen?
Ich hoffe so, ja. Und ich denke auch dadurch, dass wir jetzt auch im Koalitionsvertrag nicht als Koalition stehen, aber dass das Thema, der Begriff es in den Koalitionsvertrag geschafft hat, würde ich jetzt auch sagen, hat auch was mit der Gründung unserer Koalition zu tun. Wir wurden auch, einzelne Mitglieder unserer Koalition wurden auch eingeladen zu Anhörungen, zu parlamentarischen Frühstücken und so weiter. Also wir stoßen gerade auf ein offenes Ohr. Insofern ist es eine gute Zeit, um das Thema auch auf die politische Agenda zu setzen. Was wichtig ist, ist, es gibt noch keine völkerrechtsverbindliche Definition. Es ist ein globales Phänomen, aber jeder Staat, der sich damit beschäftigt, hat eine andere Arbeitsdefinition. Wir als Koalition haben jetzt transnationale Repression erstmal so definiert als Strategie, die von ausländischen Regierungen oder Regimen grenzüberschreitend angewandt wird, um Mitglieder von Diasporas, Menschenrechtsverteidigerinnen und auch Dissidentinnen zum Schweigen zu bringen, einzuschüchtern oder zu verletzen. Das ist erstmal so ganz kurz und knapp unsere Definition. wichtig ist dabei, Dimensionen von transnationaler Repression zu überlegen. Also es bedeutet, es sind Menschen, die fliehen mussten aufgrund ihrer Menschenrechtsarbeit oder aufgrund ihrer Demokratiearbeit, fliehen in ein Land, finden dort Schutz. Das Regime aus dem Herkunftsland bedroht sie weiterhin und das Signal ist ganz klar, ihr seid nirgendwo sicher. Und das ist ein Signal für die Diasporas, Exil-Communities, macht los, nicht weiter mit eurer Menschenrechtsarbeit, ihr seid nicht sicher, wir versuchen euch zu infiltrieren, wir versuchen euch zu unterwandern, wir versuchen einzelne Mitglieder zu bedrohen und wir bedrohen sie auch. Und wir kommen gleich noch zu verschiedenen Formen. Also das ist erstmal ein ganz klares Signal, dieses Gefühl von no way out. Es hat überhaupt keinen Sinn. Und das hat natürlich diese Dimension, wenn man sich die mal so durchs Gemüte führen lässt, bedeutet natürlich auch eine Gefahr für die Demokratie in dem Zielland, also auch für unsere Demokratie. Wichtig ist, also wir haben so einige auch im Austausch mit unserer Koalition, mit den anderen Diaspora-Organisationen und Exil-Communities haben wir einige Formen mal festgehalten von transnationaler Repression, die schon alle auch erlebt haben, also nicht alle, sondern einzelne Mitglieder. Also das sind so physische Attacken, also Verfolgung, Überwachung, Einbrechen in die private Wohnung, Stalking, bis hin zum Mord. Wir sind ja hier in der Nähe vom Tiergarten. Das war ja hier auch in Deutschland ein sehr berühmter Fall von transnationaler Repression. Dann als zweite Form Missbrauch existierender Rechtsverfahren. Das heißt, durch Desinformationskampagnen gegenüber einzelnen Personen werden zum Beispiel Abschiebungen in die Herkunftsländer facilitiert und dort werden dann die Menschenrechtsverteidigerinnen wieder vor Gericht gestellt. Es gibt auch Missbrauch von internationalen Sicherheitskooperationen, wie zum Beispiel Interpol. Da hatten wir im letzten Jahr diesen ganz berühmten Fall von Andrei Gniot, ein belarussischer Filmemacher und auch Menschenrechtsaktivist, der geflohen ist nach 2020, dann aus dem Exil heraus weiter Filme machen wollte. Im letzten Jahr ist er nach Belgrad geflogen, um dort einen Werbefilm zu drehen und wurde dann aufgrund einer Red Notice von Interpol durch die serbischen Behörden festgesetzt und war 7 Monate im Gefängnis. Und dann 5 Monate in Hausarrest. Und immer war das Damoklesschwert über ihn. Die serbischen Behörden haben gesagt, wir schieben ihn ab zurück nach Belarus, weil die belarussischen Behörden haben bei Interpol diese Notice gegeben aufgrund von fingierten Steuerhinterziehungsvorwürfen. Zum Glück haben sich dann doch die EU-Staaten eingesetzt, sodass er nach Belarus abgeschoben wurde, was sein sicherer Tod oder jahrzehntelange Haft bedeutet hätte, sondern er konnte dann nach Deutschland ausreisen, ist jetzt hier auch im Exil. Also das sind eben auch Dinge, die passieren. Die dritte Form von transnationaler Repression, die wir definiert haben, ist die Einschränkung der Mobilität. Da ist auch Belarus ganz weit vorne, also das Lukaschenko-Regime. Lukaschenko hat im September 2023 ein Dekret erlassen, dass es verbietet, konsularische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen für Belarusinnen und Belarusen, die nicht in Belarus leben. Das heißt, hier auch unsere Mitglieder, wenn der Reisepass abläuft, müssten sie eigentlich zurück nach Belarus fahren und dort ihren Reisepass verlängern, was natürlich unmöglich ist, weil sie sofort verhaftet würden. Wir haben jetzt mit der deutschen Regierung, weil es auch andere Länder betrifft, gibt es ein Verfahren, dass es sogenannte Ausländerpässe ausgestellt werden von den kommunalen Behörden, die das aber auch nicht immer wissen. Das ist auch eine Arbeit von uns RASAM, dass wir die informieren darüber, dass es diese Möglichkeit geben muss.
Diese blauen Pässe sind das.
Genau, genau. Also dritte Form Einschränkung der Mobilität. Dann die vierte Form ist Überwachung. Und die findet vor allem im digitalen Raum statt, aber nicht nur im digitalen Raum. Also Spy-Software, Online-Belästigung, Hacking von Social-Media-Accounts, alles über längere Zeiträume. Möchte ich auch dazu sagen, dass es eine ganz starke geschlechtsspezifische Aspekt auch hat. Also gerade weibliche Mitglieder von Diaspora werden da nochmal extrem belästigt, bedroht durch sexualisierte Gewalt und so weiter. Und das haben wir auch als RASAM erlebt, zum Beispiel bei den Pseudowahlen im Januar haben wir ja auch viel demonstriert. Da werden die Mitglieder der belarussischen Diaspora wurden gefilmt von den belarussischen Botschaftsangehörigen und dadurch wurden sie identifiziert. Dann gab es eine massive online-digitale Bedrohung, nicht nur der Mitglieder hier, sondern auch sie wurden bedroht, dass die Familien zu Hause verhaftet würden. Das ist auch die fünfte Form von transnationaler Repression, die wir identifiziert haben, die Gewaltandrohung von nahen Bezugspersonen in dem Herkunftsland. Auch da haben wir einen belarussischen, sehr exponierten Fall, der Schriftsteller Sascha Filipenko, der jetzt im Exil in der Schweiz lebt, dessen Vater, hochbetagter Vater, wurde verhaftet, weil sein Sohn eben geflohen ist und weiter sich kritisch zum Lukaschenka-Regime äußert. Und er wurde verhaftet und gefoltert im Gefängnis, inzwischen aber auch wieder freigelassen. Aber das sind auch nicht nur leere Drohungen. Diese Drohungen, dass die Verwandten verhaftet werden, sind massiv aufgekommen während dieser Pseudowahlen im Januar. Und wie wir wissen, das sind nicht nur leere Drohungen, die Verwandten werden auch, also wir wissen jetzt nicht von Verhaftungen, aber von Besuchen. Also sie werden durch Sicherheitsbeamte aufgesucht zu Hause und verhört und so weiter. Also dieses Gefühl, dass immer so das Damoklesschwert über dir steht, weil deine Liebsten im Herkunftsland sind, ist eine massive Bedrohung, die man eben auch als transnationale Repression bezeichnen kann. Ich wollte noch eine letzte, die auch in diese Bezugspersonen und Bedrohungen einfällt, ist, das haben wir jetzt auch bei den Pseudowahlen mitbekommen, dass Lukaschenka damit gedroht hat und es auch durchsetzt, dass die Immobilien, wenn Immobilienbesitz da ist, dass die konfisziert werden von den Menschen, die ins Exil geflohen sind, dass Bankkonten konfisziert werden, also die wirtschaftliche Grundlage wird entzogen. Das ist auch eine Form von transnationaler Repression, die jetzt, wie wir aus unserer Koalition erfahren haben, auch Exilgruppen aus China, also Uiguren, auch so erlebt haben. Also da sind die autokratischen Staaten, tauschen sich da, glaube ich, auch so ein bisschen aus, was man doch alles anwenden kann. Also das sind so die fünf wichtigsten Formen von transnationaler Repression. Die haben wir alle auch als RASAM erlebt, also unsere Mitglieder haben das auch alle erlebt.
Vielen Dank. Du hattest ja schon angesprochen, dass eigentlich das Regime Lukaschenko, was man schon immer eigentlich als letzte Diktatur in Europa bezeichnet hatte, und der Diktator ist schon seit 30 Jahren, hält er sich an der Macht, auch durch diese gefälschten Wahlen, dass diese Diktatur nochmal ihre Repression massiv verschärft hat nach den gefälschten Wahlen im Jahr 2020, die eine riesen Protestwelle ausgelöst hat, die aber auch, und das macht die Sache sehr interessant, eine massive Ausreise aus Belarus verursacht hat. Man spricht von ungefähr 500.000 Menschen und das Land ist ja bevölkerungsarm. Es gibt noch nicht mal 10 Millionen Einwohner. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen ins Ausland gegangen. Und ein Mittel auch der Repression ist, Menschen ins Ausland tatsächlich zu treiben. Und wir wissen, dass du hast einige Namen schon angesprochen, sehr bekannte Oppositionelle, die 2020 ja als Gegenkandidaten angetreten waren oder die Gegenkandidaten unterstützt haben, wurden tatsächlich gezwungen, ins Ausland zu gehen. Andere haben sich gewehrt, indem sie ihre Dokumente, Passdokumente und so weiter vernichtet haben. Zum Beispiel die von dir bereits genannte Maria oder Mascha Kalasnikova, die jetzt auch seit vielen Jahren in einem Lager inhaftiert ist. Mich würde einmal interessieren, weil das Regime da ja sozusagen selbst die transnationale Repression erst ermöglicht, indem das Regime viele, viele oppositionelle Menschen und auch Menschen, die einfach mit der wirtschaftlichen, politischen Lage generell unzufrieden sind, ins Ausland gedrängt hat, insbesondere in den letzten 5 Jahren, diese Menschen wieder im Ausland drangsaliert, wie du es jetzt sehr detailliert beschrieben hast. Wie muss man sich das vorstellen? Was macht das für einen Sinn? Dieser Apparat, der Sicherheitsapparat von Lukaschenko scheint ja sehr gut zu funktionieren. Die scheinen von morgens bis abends Repressivmaßnahmen im Land und im Ausland befasst zu sein. Aber wie sinnvoll ist es, Oppositionelle erst aus dem Land zu vertreiben und dann im Ausland, beispielsweise viele sind auch nach Deutschland, Polen und so weiter gegangen, dann in diesen Ländern mit Maßnahmen der transnationalen Repression weiter zu verfolgen und in ihrer Oppositionsarbeit zu stören? Das kommt mir so ein bisschen widersprüchlich vor, weil man könnte diese Leute einfach zu Hause einsperren, dann hätte man diese lebendige Exilopposition einfach gar nicht selbst geschaffen.
Das stimmt natürlich, aber ich würde, glaube ich, dir ein wenig widersprechen, dass die Menschen, also die meisten sind ja nach 2020 nicht freiwillig, die haben ja nicht freiwillig das Land verlassen. Also ich kenne einige, auch aus meinem Bekanntenkreis, deren Wohnungen durchforstet wurden, die sofort einen Haftbefehl hatten und die eigentlich nur eine Nacht Zeit hatten, dann über die grüne Grenze oder irgendwie zu fliehen. Das war ja nichts, was man planen konnte. Die meisten nach 2020, als dann diese unsagbare Terrorwelle eingesetzt hat, die mussten ja über Nacht fliehen. Also insofern war das keine langfristige, rationale, planbare Entscheidung, wie wir zum Beispiel mal ein Auslandsjahr planen oder so, sondern das ist wirklich eine Flucht gewesen und das war die Realität von vielen Belarusinnen und Belarusen, die nach 2020 fliehen mussten. Ich glaube, aber die Frage ist schon wichtig und, glaube ich, führt auch zum Kern der transnationalen Repression. Also warum investiert ein Regime wie Lukaschenko so viel Energien und so viel Zeit und so viel Ressourcen im Ausland, also außerhalb seiner Staatsgrenzen, Menschen zu drangsalieren, zu bedrohen, zu verfolgen, weil sie ja nicht unmittelbar mehr Einfluss nehmen können auf das Geschehen in Belarus. Und ich glaube, das ist wirklich so der Kern dessen, warum transnationale Repression auch für uns als Zielgesellschaften von Diaspora-Organisationen so wichtig ist, dass wir von den Diaspora-Organisationen wirklich viel lernen können, auch um unsere eigene Demokratie zu verteidigen. Also Hannah Arendt hat ja die Geflüchteten, die jüdischen Geflüchteten Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre in Europa bezeichnet als Avantgarde, weil sie gesagt hat, das sind diejenigen, die den europäischen Nationen schon gezeigt hat, was als nächstes kommt, womit sie rechnen müssen und vielleicht auch, wie man mit dieser Disruption auch umgehen kann. Und wenn ich den Vergleich jetzt nicht weiterführen möchte, weil es eine völlig andere Situation war, aber diese Idee von Diaspora-Organisationen und von exilierten Menschenrechtsverteidigerinnen als Avantgarde finde ich sehr hilfreich für uns auch als Zielgesellschaft, weil wir von ihnen lernen können, wie man mit diesen Disruptionen, mit Diskontinuitäten, mit Bedrohungen leben kann und leben muss, auch mit der Auflösung des eigenen privaten Lebens, sich in einer Fremde zurechtfinden muss, das alles in seinen Überlebensmodus auch integrieren zu können. Das ist das, was man heute so als Resilienz bezeichnet, was wir so nicht mehr haben als deutsche Mehrheitsgesellschaft. Wir können das aber lernen, weil auch unsere eigene Demokratie von innen und von außen auch bedroht wird. Und wir können dadurch ganz viel von den Diaspora-Organisationen lernen. Václav Havel hat mal geschrieben in seinem Essay, das wurde hier im Deutschen, hatte den Titel Versuch in Wahrheit zu leben. Und der sprach von der Macht der Machtlosen. Und das ist auch etwas, was wir auf die Diaspora-Organisationen auch projizieren können. Also Václav Havel hat es damals beschrieben, der hat damals die Dissidenten, das Leben der Dissidentinnen und der Dissidenten in der Tschechoslowakei beschrieben, so um die Charta 77 herum, dass autoritäre Diktaturen es hassen, wenn sie nicht vorhersehen können, was machen die als nächstes und wenn es noch zu kleine Schritte sind und wenn es daran ist, dass der Gemüsehändler mal nicht Sozialismus bringt Frieden in seine Auslage stellt, sondern es wieder wegnimmt. Das sind das, was Václav Havel als Macht der Machtlosen beschreibt. Und das ist auch etwas, was wir uns heute wieder vergegenwärtigen müssen. Wie gesagt, was können wir von den Diaspora-Organisationen lernen, auch um unsere eigene Demokratie zu schützen? Ich glaube, dass das auch etwas ist, was die Autokratien wissen. Und sie möchten ja nicht, dass sich die Demokratie verbreitet, dass die Demokratie sich als widerstandsfähig erweist. Sie möchten ja, dass wir alle autokratisch leben müssen. Und deswegen ist auch transnationale Repression, wenn man den Bogen größer spannt, auch eine Gefährdung unserer eigenen Demokratie und deswegen in unserem ureigenen Sinne, dass wir Menschen, die davon direkt betroffen sind, schützen wir langfristig uns auch als Demokratien.
Vielen Dank. Du hattest gerade schon das Beispiel der Uiguren angesprochen. Mhm. Und das ist ja sehr interessant, dass ihr nicht nur den Fokus auf Belarus habt mit knapp 10 Millionen Menschen, sondern auch den Blick auf China mit über 1 Milliarde Menschen und wo insbesondere Minderheiten wie die Uiguren, die Tibeter und so weiter drangsaliert werden. Du hast schon davon gesprochen, dass vergleichbare Mechanismen der transnationalen Repression sichtbar werden. Kannst du trotzdem sagen, inwieweit auch die Größe eines Landes natürlich auch bedeutet, dass die Größe der Diaspora unterschiedlich ist und dadurch auch die Anzahl der Fälle von transnationaler Repression, die bekannt werden, und die Anzahl dieser Fälle auch insgesamt wieder für die Sichtbarkeit bzw. das Erkennen können eines Systems hinter transnationaler Repression deutlich wird, dass es nicht nur Einzelfälle sind. Bei Belarus ist es jetzt in den letzten Jahren ja erst so sichtbar geworden. Vor 10 Jahren hat noch niemand über Belarus gesprochen. In den letzten 5 Jahren haben wir sehr intensiv auch in der deutschen Politik über Belarus gesprochen und über die Situation der Menschenrechte. Über China haben wir schon jahrzehntelang, schon seit spätestens den Massakern auf dem Platz des Himmlischen Friedens über das Thema gesprochen, wozu es 1989 sogar Sanktionen gegen China gab. Wie geht ihr in eurer Koalition gegen transnationale Repression damit um, dass die Situation der verschiedenen Diaspora-Gemeinden halt doch sehr, sehr unterschiedlich ist? Oder sind diese Situationen gar nicht so unterschiedlich? Sind sie insgesamt viel vergleichbarer, als man sich das so vielleicht vorstellen könnte?
Also in unserer Koalition, wie gesagt, wir haben so ein verstetigtes digitalen Austausch, wo wir uns immer wöchentlich, täglich austauschen. Wir haben hin und wieder analoge Treffen. Wir empfinden, wenn wir uns so gegenseitig zuhören, keine großen Unterschiede in den Situationen, wenn es um transnationale Repression geht. Wir haben auch als Gründungsmitglieder hatten wir auch eben im Prinzip 3 verfolgte Gruppen aus China in unserer Koalition, Uiguren, Hongkong-Chinesinnen und Chinesen und Tibet und auch noch andere dissidentische Gruppen aus China. So waren und sind sehr aktiv auch in unserer Gruppe. Wir haben nicht so viele Unterschiede. Wir sehen ganz viele Gemeinsamkeiten und tauschen uns dann darüber auch aus, welche verschiedene Formen es gibt. Entwickeln eine große Solidarität untereinander. Das habe ich selten so erlebt. Also was ich auch wichtig finde, und das haben wir so als Gruppe auch erlebt, wenn gerade in der Politik, wie auch im Bundesverfassungsschutzbericht oder auch in der Politik, wenn wir Parlamentarierinnen und Parlamentariern reden, die sind ja oft so länderspezifisch organisiert. Und der ist für China zuständig, die andere ist für Tibet zuständig und der ist wiederum Osteuropa zuständig. Wenn dann zum Beispiel wir als Antwort bekommen, naja, mit China ist gerade, wir sind gerade da in Handelsverhandlungen über irgendwelche Wirtschaftsaustauschprogramme, das ist gerade kein gutes Thema, dann können wir sagen, okay, Belarus hat genau das gleiche Problem, transnationale Repression, dann müssen wir es halt über Belarus spielen. Also können und lassen uns auch nicht mehr so auseinander definieren, wenn es uns um das Thema transnationale Repression geht, erwarten dann von der Politik, dass sie aktiv wird. Auch wenn sie dann mit einzelnen Ländern sich da nicht zuständig fühlt oder so, dann müssen es halt über andere Länder gehen. Und das ist auch die Stärke dieser Koalition.
Als ihr im letzten Sommer gegründet wurdet, da war die Medienberichterstattung recht erfreulich breit. Und ihr seid seitdem ja noch aktiver geworden, also sichtbar geworden. Ja. Diese Sichtbarkeit, führt die eigentlich zu einer, sagen wir mal, größeren Bedrohung durch transnationale Repression? Wie geht ihr damit um?
Das haben wir noch nicht so erlebt, dass es eine größere Bedrohung ist durch die Sichtbarkeit. Eigentlich im Gegenteil. Das Gefühl ist eher, dass wenn mehr darüber gesprochen wird, wenn die Öffentlichkeit mehr da ist, kann dieses geheime Bedrohung, diese unterschwellige Bedrohung nicht so passieren. Und auch in den politischen Raum getragen wird, je mehr die Geschichten eben aus dieser öffentlichen Raum getragen wird, in den politischen Raum, umso mehr ziehen sich natürlich, geht die Rechnung nicht auf für die Geheimdienste. Weil Geheimdienste müssen es geheim machen. Das ist ihre Gewalt. Wenn es dann öffentlich wird, ja, nimmt die Gefahr ab.
Wir haben ja viele menschenrechtspolitische Instrumente und internationale Institutionen, die in erster Linie aber auf die Menschenrechtsverletzung in den jeweiligen Ländern fokussieren. Transnationale Repression fällt so ein bisschen aus dem Blick. Ein Beispiel, wir hatten das neue Instrument der europäischen globalen Menschenrechtssanktionen seit ungefähr 5 Jahren und China gehörte zu den ersten Sanktionierten aufgrund der Uiguren, die in zu ungefähr 1 Million in sogenannten Umerziehungslagern eingesperrt werden. China hat sofort Gegensanktionen gegen deutsche, europäische Parlamentarier und so weiter erlassen. Und jetzt im Moment scheint China eine neue Politik zu verfolgen, freundlichere, wie manche Leute das bezeichnen, Politik und will diese Sanktionen gegen die Parlamentarier aufheben. Würdest du sagen, dass tatsächlich Menschenrechtssanktionen auch eine Sichtbarkeit verstärken des Unrechts, was durch manche Länder ausgelöst wird? Und könnten Menschenrechtssanktionen, wie sie durch die EU und aber Großbritannien, USA, Kanada verhängt werden, könnten die auch in stärkerem Maße auch gegen die Verantwortlichen verhängt werden, gezielt verhängt werden, die für transnationale Repressionen Verantwortung tragen? Also belarussische Offizielle beispielsweise, die man verantwortlich machen kann. Denkst du, dass Sanktionen da auch ein Instrument sein könnten?
Ja, auf jeden Fall. Also allgemein gesprochen, Demokratien müssen wehrhaft sein und müssen sich vehement aufbäumen gegen autokratische Versuche von innen und von außen. Also um das jetzt nochmal voranzustellen. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, wie das Regierungen tun können. Wir haben ja nicht umsonst in den letzten Jahrzehnten eine komplexe Struktur von völkerrechtlichen Verabredungen, Institutionen und so weiter aufgebaut, um genau Sanktionen auch aussprechen zu können gegen Verletzungen von völkerrechtlichen Verträgen, vom Völkerrecht auch, was das ja auch ist, weil am Ende geht es ja um die Verletzung von Menschenrechten und von Gewaltausübung. Das ist immer auch eine Verletzung von Menschenrechten. Und wir haben zwar nicht zum Thema transnationale Repression, aber wir haben zum Thema Gewalt gegen Frauen, Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung und so, haben wir ja eine unglaubliche Fülle an Völkerrechtsverträgen, die auch natürlich eingeklagt und sanktioniert werden müssen, wenn sie nicht garantiert sind. Und da sollten wir den ganzen Baukasten an völkerrechtlichen Konventionen und Architekturen, die wir haben, auch nutzen, um das durchzusetzen. Weil Autokratien, das haben wir gemerkt, die reagieren auf Stärke, die reagieren nicht auf Schwäche. Und da ist es wichtig zu sagen, also ihr könnt nicht auf unserem Territorium Menschen, für deren Schutz wir verantwortlich sind als Bundesregierung, und das ist so, das besagt das Völkerrecht so, dass alle Menschen auf deutschem Territorium Träger von Menschenrechten sind. Ihr könnt die nicht weder bedrohen, noch belästigen, noch verletzen, sondern ihr zieht euch jetzt von unserem Territorium auf jeden Fall zurück. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu tun. Und natürlich Menschenrechtssanktionen. Wir haben ja am Anfang das Interpol auch erwähnt. Da müssen auch die demokratischen Staaten, die in der Generalversammlung von Interpol sich jährlich treffen, auch ein klares Statement äußern und sagen, ihr könnt nicht die Verfahren, die Sinn machen, also der Austausch von Informationen, um kriminelle, transnationale, organisierte kriminelle Gruppen zum Beispiel, das ist ja mein anderes Thema mit Menschenhandel, da macht das ja Sinn, dass wir uns austauschen und die Täterinnen und Täter auch denen haftbar werden. Aber ihr könnt es nicht nutzen, ihr dürft es nicht nutzen und wir lassen es nicht zu, dass dadurch Dissidentinnen festgesetzt werden. Das haben wir als Demokratische, diese Möglichkeit haben wir. Deswegen haben wir auch jahrzehntelang uns eingesetzt für diese völkerrechtliche Menschenrechtsarchitektur, auf die wir heute zurückblicken, und die müssen wir nutzen.
Du hast schon das beim Auswärtigen Amt angesiedelte Amt des Beauftragten für Menschenrechte genannt. Das wird jetzt neu besetzt werden in der aktuellen Legislaturperiode. Schätzt du die Möglichkeiten ein, dass das Thema im Koalitionsvertrag offensiv angesprochen wird, Denkst du, dass das auch sozusagen eine wichtige Aufgabe des nächsten Beauftragten oder der nächsten Beauftragten für Menschenrechte sein wird, gegen transnationale Repression in Deutschland auch stärker vorzugehen, als das jetzt bis jetzt der Fall war?
Ja, auf jeden Fall. Und im besten Falle auch in Kooperationen mit den Sicherheitsbehörden. Also wenn wir Menschenrechtsschutz und Sicherheitspolitik trennen, haben wir immer ein Problem. Also die Sicherheitspolitik muss immer auch im Kern den Menschenrechtsschutz beinhalten. Und der Menschenrechtsschutz natürlich auch auf der Sanktionsebene auch die Sicherheitspolitik. Weil wenn wir den Menschenrechtsschutz aus der Sicherheitspolitik heraus, kann sie sehr schnell antidemokratisch werden und ein Eigenleben fühlen und eben sich der Rechtsstaatlichkeit entziehen. Und deswegen muss es immer ineinandergreifen. Wir haben diese Ineinandergreifung beim Thema Menschenhandel ganz stark. Und das brauchen wir auch bei der transnationalen Repression. Wir erhoffen uns natürlich von der neuen Beauftragten für Menschenrechte am Auswärtigen Amt oder dem Beauftragten, er oder sie sich auch dem Thema weiter annimmt, aber auch, dass es einen koordinierenden Mechanismus innerhalb der Bundesregierung geben wird, der eben diese Bereiche, die ich am Anfang auch angesprochen habe, also Monitoring von transnationalen Repressionen, weil wir haben im Moment nur Fälle auf anekdotischer Basis. Wir haben keine systematische Datensammlung. Wir wünschen uns, dass es auch ein Lagebild gibt, wie auch ein Lagebild zu Menschenhandel oder zu politischer Gewalt oder zu Extremismus oder häuslicher Gewalt. Analog sollte es auch ein Lagebild zu transnationaler Repression geben. Wir erhoffen, dass es einen koordinierenden Mechanismen am besten im Bundeskanzleramt geben wird, der eben die ganzen Ressorts zusammenführt zu dem Thema, um eben auch diese Verbindung von Menschenrechtsschutz und Sicherheitspolitik da zu gewährleisten. Ganz wichtig, und das kommt auch immer zu kurz beim transnationaler Repression in anderen Ländern. Wir hatten zum Beispiel auch mit unserer Koalition mal einen Austausch mit einer ähnlichen Koalition aus den Niederlanden. Was immer zu kurz kommt, sind die Strukturen, Beratungsstellen für die Betroffenen, für die Opfer von transnationaler Repression, weil die sind die Ziele, die dann aber auch oft allein gelassen werden dadurch, dass man dann den Fokus drauf richtet eher, okay, was sind die Geheimdienste, was sind die Diplomaten, wo sind die Herkunftsregime, sondern aber die Person, die davon betroffen wird, die wird oft allein gelassen. Also wir brauchen ganz dringend Fachberatungsstellen für Betroffene von transnationaler Repression. Ganz wichtig auch, Sicherheitsbehörden müssen geschult werden zu dem Thema, Migrationsbehörden müssen geschult werden zu dem Thema, dass das als Kategorien in den Köpfen sind, wenn über Asylanträge entschieden wird, wenn eine Anzeige aufgegeben wird, dass auch die Sicherheitsbehörden überlegen, ach, vielleicht ist das ein Fall von transnationaler Repression, vielleicht müssen wir auch nochmal andere Ressorts mit dazu nehmen. Also, dass das Thema auch in das Wissen der Behörden einsickert. Das ist ganz wichtig und natürlich, dass in der Prävention also Diplomatinnen und Diplomaten auch mehr unter die Lupe genommen werden, wer sich da von den Vertretungen autokratischer Regime dann sich diesbezüglich auch tätig wird und dass dann auch die Leute Konsequenzen ziehen.
Was ja sehr auffällig ist, dass auch die Zivilgesellschaft, also Menschenrechtsorganisationen wie Freedom House, erst vor wenigen Jahren angefangen haben, sich intensiv und systematisch mit dem Thema transnationale Repression auseinanderzusetzen. Immerhin schon vorher, bevor staatliche Stellen sich dem Thema dann oder politische Kräfte dem Thema zugewendet haben. Wie erklärst du es dir, dass ihr jetzt beispielsweise auch erst im letzten Jahr im Sommer euch gegründet habt, obwohl Belarus seit 30 Jahren unter dieser Knute von Lukaschenko leidet, viele andere Länder seit noch viel längerer Zeit von diktatorischen und autoritären, menschenrechtsverachtenden Regimen gegeißelt werden? Wieso ist das Thema erst so spät auch von der Zivilgesellschaft, selbst von den etablierten Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty etc. pp. So spät erst auf die Agenda gesetzt worden?
Das ist eine gute Frage. Also dem müsste ich noch mal mehr nachgehen. Also ich könnte dir das jetzt gar nicht spontan beantworten, warum erst jetzt. Also ich habe so meine Überlegungen dazu. Das eine wäre, dass diese Autokraten viel stärker, autokratische Regime viel stärker werden. dass sie jetzt natürlich auch im digitalen Zeitalter viel mehr diese hybriden Formen von, also man spricht von hybrider Kriegsführung, das würde ich jetzt in dem Fall, ist das kein hilfreicher Begriff aus mehreren Gründen, aber wir haben halt die Staatsterritorien sind nicht mehr nur Landesgrenzen, sondern wir haben die ganze digitale Welt, die viel leichter auch zu unterminieren ist. Ich glaube, dass diese Digitalität und die Möglichkeit Cyberattacken und von Gewaltausübung im digitalen Raum ist natürlich viel mehr gewachsen. Und ich glaube, bis das in den Köpfen der Menschen und auch der Politikerinnen und auch der Politikwissenschaftlerinnen ankommt, dauert das eine gewisse Zeit. Das könnte ein Grund sein. Ich denke aber eben, es hängt auch damit zusammen, dass die Autokratien sich immer mehr auch besser vernetzen. Anne Applebaum hat ja im letzten Jahr auch dafür einen Preis bekommen für ihren Buch Die Achse der Autokratien, also auf Englisch Autocracy Inc. Und sie zeigt da, wie die Autokratien, die nichts miteinander zu tun haben, also Iran, China, Venezuela, Belarus, Russland, die nichts weder religiös noch geografisch noch ideologisch irgendwas miteinander zu tun hätten, wie die sich immer mehr miteinander vernetzen. Und ich glaube, dass jetzt so langsam in demokratischen Staaten und auch in demokratischen Zivilgesellschaften so die Erkenntnis ankommt, Moment mal, wenn die sich vernetzen, müssen wir uns auch vernetzen. Also wir müssen gemeinsam vorgehen, damit die Autokratien von außen, aber auch von innen, also auch antidemokratische Parteien, die wirklich unser System abschaffen wollen, unser demokratisches System, dass wir uns auch international vernetzen müssen, um dagegen vorgehen zu können, um uns da wirklich vehement gegen aufzulehnen. Und das könnte auch ein weiterer Grund sein, warum jetzt transnationale Repression ein Thema geworden ist.
Liebe Bärbel, das war jetzt kein schönes Schlusswort im eigentlichen Sinne, aber es hat nochmal sehr gut zusammengefasst, worum es uns in diesem Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung gegangen ist. Und ich danke dir sehr für die sehr, sehr spannende Diskussion. Wir haben sehr, sehr viele Aspekte des Themas transnationaler Repression angesprochen und deine Erfahrung gerade am Beispiel der Situation der belarussischen Gemeinschaft und der Organisation RASAM auch im Detail diskutiert. Ich freue mich, dass das geklappt hat und danke dir sehr für die spannenden Informationen. Ich wünsche dir in RASAM und in der Koalition gegen transnationale Repression in Deutschland weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.